Vielleicht seid ihr gerade an dem Punkt, dass ihr eine Immobilie kauft und ein bisschen unsicher seid, ob ihr sie denn wirklich kaufen könnt, ob damit alles in Ordnung ist. Gibt es vielleicht doch hier noch irgendwie einen verdeckten Wasserschaden oder gibt es andere Probleme in der Immobilie? Vielleicht kauft ihr sogar ein ganzes Mehrfamilienhaus und fragt euch, boah, wie ist denn der Zustand der Gewerke hier genau? Wann kommt denn hier die Heizung und was muss ich denn machen? Sind die Rohre vielleicht noch von 1960? Und ihr braucht einfach eine fundierte Einschätzung. Was ihr dann natürlich machen könnt, ihr könnt ein vollständiges Gutachten erstellen lassen. Das ist wahrscheinlich nicht immer der richtige Weg, sondern was ihr eigentlich braucht, ist jemand, der euch beim Ankauf wirklich begleitet. Ein Gutachter, der euch eine Einschätzung gibt, indem er zur Immobilie hinfährt oder vielleicht sogar nur über die Ferne die richtigen Fragen stellt und euch einfach unterstützt beim Kaufprozess. Wir haben das schon zigmal gemacht beim Ankauf einer Immobilie, wenn wir etwas unsicher waren, einen Gutachter hinzuzuziehen, ohne ein vollständiges Gutachten zu erstellen. Die gute Nachricht ist, wir partnern jetzt mit einem sehr großen Gutachterbüro. Deutschlandweite Büros gibt's. Er heißt Der Gutachter und ihr könnt auf immocation.de/Gutachter direkt auf seine Seite kommen und dann könnt ihr ein Gutachten beantragen. Ihr könnt natürlich ein richtiges Gutachten dort auch in Auftrag geben. Ihr könnt auch ein Gutachten für andere Themen in Auftrag geben, wenn ihr es vielleicht braucht, gerade weil ihr beim Verkauf der Immobilie gerne euren Kaufpreis unterstützen wollt. Aber vor allem könnt ihr auch dort zur Ankaufsprüfung sehr schnell und unkompliziert an einen Gutachter kommen, der euch wirklich hilft und unterstützt bei der Ankaufsprüfung. Wir freuen uns sehr, dass diese Partnerschaft losgeht und wenn ihr sie ausprobieren wollt, dann sehr, sehr gerne unter immocation.de/Gutachter. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
War spannend. Dann in dem ganzen Tun, ich habe dann sehr gut saniert, ich habe dann sehr günstig, ich hatte dann eben auch ein gewisses Netzwerk, auch noch von früher, von den Praktikas und auch irgendwo so mit dem einfach, ich probiere es einfach, hat. Und ich habe natürlich nicht mega saniert, das war dann einfach alles sehr günstig, ist gut sozusagen, also umso günstiger es geht. Ich hatte über meine Kreditkarte habe ich dann auch versucht, das zu sanieren, weil ich das Eigenkapital dann auch nicht hatte, noch für Sanierung und Nebenkosten. Also es war dann schon sehr spannend und dann im Tun gemerkt, ja okay, das funktioniert ja gar nicht so, dass ich jetzt den verkaufen kann und dann mit meinem Verkaufspreis den Einkaufspreis zahlen kann. Das geht ja gar nicht. Das kam aber erst im Tun. Und dann kam natürlich eine gewisse Art Panik. Also okay, jetzt wird es dann schwierig, was mache ich jetzt? Dann habe ich mit meinem Verkäufer damals gesprochen, sind das Zahlungsziel überzogen. Ich habe dann angefangen, das hat dann alles länger gedauert natürlich beim ersten Mal, dass man plant. Das ist ja auch ein universelles Gesetz, das immer mehr kostet und länger dauert als geplant.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Er hat im Lager gearbeitet, 900 Euro verdient, einen Hauptschulabschluss und jetzt hat er in einem Jahr für 20 Millionen Immobilien verkauft, hat ein sehr erfolgreiches Immobilienbusiness aufgebaut und seit sehr, sehr langer Zeit möchte ich ihn unbedingt interviewen und jetzt ist er endlich da. Hallo Flo.
Hi Marco, hallo, servus.
Genau, also Flo, ich find's unglaublich toll. Du bist jemand, der sehr unterm Radar fliegt, was dein Business anbelangt. Stellst dich nicht hin und sagst, hier, ich bin der tollste Geister und hab alles erreicht irgendwie. Was speziell inspirierend ist. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass wir heute sprechen und mal durchgehen können. Es geht hier wahrscheinlich um Fix and Flip sehr viel. Du hast hier ein Fix and Flip Business aufgebaut, auch mit Grundstücken in München, Chiemsee, Salzburg, Allgäu. Das sind so die Lagen. Wir werden sprechen über natürlich eine schwierige Marktphase, die es gab mit dem Zinsanstieg, wie du da durchgekommen bist. Vorher war dein Business schon groß und dann kommt dieser Zinsanstieg. Wir sprechen über Co-Investments, weil du auch viel mit Partnern machst. Genau, ist also eine Menge drin. Genau, lass uns vorne anfangen. 900 Euro mal, wie alt bist du, Flo, erstmal?
Ich bin 38 jetzt, ja. 38,5.
Du bist auch älter, gell? Also,
ja, und ich merke es auch, wenn ich jetzt hier so reinschaue in den mit Grau, ja. Wird immer mehr und meine Kinder sagen auch schon, dass ich bin so alt, weil sie so die grauen Haare sehen.
Ja, ja.
Aber ja, kommt nicht so.
Ja, nee, man kommt, meine Tochter sagt auch, du hast Opa-Haare.
Ja. Ja.
Noch bin ich nicht Opa, aber quasi, wenn der Bart dann komplett grau ist, dann ist Opa, ja. Genau. Ja, also du bist auch, sagen wir mal, am Ende der 30er. 30er ist eine harte Zeit. Da muss man echt vieles gleichzeitig auf die Kette kriegen mit Family und Business und so weiter. Da werden wir jetzt auch gleich zu kommen. Aber genau, wie ging's los? 900 Euro verdient, 3 Uhr in der Früh aufgestanden. Wer war der Flo damals?
Ja, damals tatsächlich, also die Zeit ist schon gefühlt sehr lange her, wobei sie doch irgendwo sehr nahe ist. Ich habe damals in der Großmarkthalle gearbeitet, in München, und habe da im Lager gearbeitet und habe mehr oder weniger Fische gestapelt. Wir sind, bin in der Früh aufgestanden und mehr oder weniger ins Lager gefahren, um die Gastronomie, die da gehobene Gastronomie in München zu beliefern. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Arbeitswelt nach der Schule. Das habe ich dann ja recht lange gemacht. In der Zeit habe ich natürlich gemerkt, dass in meinem Leben mehr sein soll, und das habe ich mir sozusagen auch irgendwo gewünscht, dass da mehr drin ist in mir und im Leben, als das da geboten wurde.
Wie alt warst du da ungefähr? 18?
Ich müsste 18 gewesen sein. Ich bin nach der Schule in so ein Berufsförderungszentrum, hat man das genannt, damals als Maßnahme gesteckt worden, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll nach der Schule. Ich war da für mich noch nicht so weit, dass ich genau wusste, was ich mache, sondern war nur klar, dass ich mehr im Leben haben will, als das mir da sozusagen geboten wurde, und vor allem, was Leute gedacht haben, dass möglich ist, insbesondere bei mir. Und ja, mit diesem Berufsförderungszentrum war an sich schon sehr interessant, weil ich da verschiedene Praktikas machen musste, also verpflichtend in der ganzen, also viel auch im Handwerk, Elektrikerpraktikum, Dachdeckerpraktikum über mehrere Monate. Und dann gab es einen Praktikumsplatz in der Großmarkthalle, der mehr oder weniger so eine großen Außenhandelskaufmannslehre angeboten hat, ja, und einer ist abgesprungen damals, weil er zu früh aufstehen musste, und dann bin ich sozusagen da reingekommen und hatte ja für mich immer auch den Gedanken, ich möchte irgendwie im Büro arbeiten und nicht auf der Baustelle. Das war zumindest so damals mein Gedanke, habe aber in der Zeit viel gelernt, und ja, das war dann so, dass ich die Ausbildungsstelle dann bekommen habe, und dann müsste ich 18 gewesen sein, ja, ungefähr 18, 19, als ich dann die Ausbildung gemacht habe. Und darüber habe ich dann im Lager im Endeffekt meinen Platz gefunden und habe dann da Paletten gestapelt, Fische gestapelt, und um 4 Uhr halt in der Früh musste ich da anfangen. Und das ging dann letzten Endes so weit, dass ich, weil ich ja irgendwo auch einen Drive hatte, nicht genau wusste, wohin, dass ich in die Einkaufsabteilung gekommen bin. In der Einkaufsabteilung, wo du dann sozusagen lernst einzukaufen. Und das war für mich alles schon sehr herausfordernd, einfach mit Leuten zu sprechen und auch generell da dieses Einkaufen zu lernen. Aber das hat mir auch weitergeholfen. Nur war das Limit dann halt bei 2.400 Euro brutto erreicht, und da ging es dann nicht mehr so viel, ja, und oder ging nicht mehr so viel. Und dann gab es die Möglichkeit, mit einer selbstständigen Tätigkeit im Versicherungsvertrieb 2011. Und das in dieser ganzen Zeit, das war so dieser größte Switch, weil bisher war ich immer sehr limitiert mit dem, du konntest Überstunden machen, du konntest mehr tun als andere, du konntest gefühlt vielleicht auch besser sein in dem Job. Aber irgendwo warst du limitiert immer in deinen Finanzen. Es waren die eh nicht groß, aber du warst limitiert auch noch zusätzlich. Und in diesem Versicherungsvertrieb wurde mir das so auch angeboten. Am Ende war es ja auch so, dass man einfach, wenn du leistest, also wenn du mehr Umsätze machst, wenn du mehr Gas gibst, dass es auch dich im Endeffekt im Geldbeutel, dass es sich auswirkt. Und das war ein Gefühl von, es liegt halt an mir, und ich kann mehr machen als andere und dann auch mehr verdienen. Und in der Zeit gab es eine sehr starke Entwicklung. Also so, da habe ich viel gelesen, angefangen zu lesen über Vertrieb, über Menschen und über Geld. Und da ist dann sozusagen dieser Gedanke, okay, ich kann was schaffen in meinem Leben, ist dann so entstanden.
Sehr, sehr geil, dass der Gedanke entstanden ist, ne? Weil das, also wenn ich mir das vorstelle, du hast ja in dem Moment noch nicht die Perspektive von dem allem, was kommt und kommen wird, sondern du, weiß ich nicht, stehst da im Lager rum, hast einen Hauptschulabschluss und sagst auch, okay, wieso sollte ich mich jetzt qualifizieren da mehr? Und was glaubst du, hat dir das Selbstvertrauen gegeben oder den, sagen wir mal, den Glauben daran? Du fängst dann nebenbei an, Bücher zu lesen und überlegst Selbstständigkeit, das ist für viele ja ein sehr großer Schritt, weil da geht ja auch Sicherheit verloren und so. Was hat dir den Glauben gegeben?
Also ich habe zum einen habe ich mir gedacht, schlimmer kann es nicht sein. Also zu verlieren habe ich nichts. Ich bin jetzt hier, ich probiere es einfach. Und natürlich auch mit den Menschen, die mir das dann da in dieser Phase beigebracht haben, die bei denen habe ich gesehen, wie sozusagen das funktioniert, was die für ein Leben leben und inwieweit die da auch besser werden. Und in mir einfach ist, es kann nicht sein, dass jemand von außen bestimmt, was ich zu sein habe oder wie wohin meine Reise gehen soll. Und das Gefühl hat mir dann irgendwo mit den Büchern verschiedenster Art, das ist schon so. Ich bin ein großer Rocky-Fan. Ich habe immer für mich war das immer sozusagen auch so eine Motivation und im Endeffekt liegt es halt an dir und an den Entscheidungen, die du triffst und ab sofort solltest du halt Entscheidungen treffen, die irgendwo deinem Ziel, deinen Wünschen näher kommst. Und ich bin immer jemand, der viel auch nachdenkt über die Dinge, die man so gemacht hat. Und dann das Reflektieren, glaube ich, hat mir auch viel geholfen, zu merken, okay, hey, jetzt gehst du einfach so einen Weg und probierst dich aus. Und ich hatte eine gewisse Anleitung, die ich einfach nachgemacht habe. Ich habe den Leuten nachgemacht. Ich habe gemerkt, okay, es macht Sinn. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach, wie die es machen und versuche über den Weg sozusagen dann immer wiederholen und dann besser zu werden, jetzt im Vertrieb sozusagen, ja, dass ich da einfach verkaufe. Und das war im Endeffekt so der Weg, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, gut, ich verdiene auf einmal mehr Geld und das gehe ich jetzt weiter.
Geil, ja. Also ich habe auch eine Zeit schon als Kind das erste Mal, glaube ich, gehabt, wo einfach Rocky-Filme geschaut, mit Boxhandschuhen im Kinderzimmer gestanden und gedacht, hey, man kann mehr erreichen, als man denkt und das pusht einen so, ne? Also das ist, ich glaube, es geht jedem Zweiten in unserem Alter so, ne? Aber das muss man halt zulassen, würde ich sagen, hey, dran glauben. Buchtipp, was sind so ein, zwei, die du vielleicht sagst, die...
So viele gelesen, aber auch phasenweise. Also ich habe angefangen mit den ganzen Klassikern, die jeder kennt. Dann irgendwann zeigst du die Immobilien, natürlich Robert Kiyosaki, wo es dann die Immobilien gingen und in jeder Lebensphase andere wichtige Bücher. Ich glaube, in der heutigen Zeit, jetzt so würde ich sagen, es sind wichtige, die 1%-Regel, die fand ich immer gut.
Sau stark, ja.
Dann fand ich auch immer gut, oder was ich auch gut fand, weil ich jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel bin von Ordnung, das war ich nie, ja, aber zum Beispiel nennt sich eins One, da geht es im Endeffekt auch darum, Chaos zuzulassen und sich auf Prioritäten zu konzentrieren und zu akzeptieren.
One Thing meinst du?
Ich glaube, One Thing müsste es
sein. Ja, auch super stark.
Chaos akzeptiert, sich nicht immer gleich schlecht fühlt, wenn nicht alles perfekt ist. Das ist, gibt es viele Bücher, müsste ich tatsächlich nochmal überlegen.
Also hat sich bei mir auch bis heute One Thing, ich mache immer so eine Art Bunker, das ist nicht mehr jeden Tag, aber habe ich gerade im Aufbau von der Location so sehr viel gemacht und auch davor schon im Konzern, dass ich so eine Zeit habe von so ein, zwei Stunden, wo ich an einer wichtigen Aufgabe arbeite und das ist die für mich wichtigste Aufgabe des Tages. Ist auch so eine Sache, die aus One Thing rauskommt. Ne? Und es ist krass, wie du es gerade beschreibst, wenn du erstmal diese eine Aufgabe wirklich gut gemacht hast. Also sagen wir heute, eine Sache, eine sehr wichtige Sache wäre, dass wir einen tollen Podcast machen. Jetzt nehmen wir den gerade auf und wenn wir den aufgenommen haben, dann fühlen wir uns ja schon so, als haben wir heute eine echt wichtige und gute Sache gemacht. Und dann fühlst du dich schon richtig, richtig gut, weil du etwas krass fokussiert hast und mit Energie versorgt hast. Und dann kann man so Prio 2 Sachen oder die Dinge, die halt schneller gehen, die kann man noch viel leichter wegexekuten danach, finde ich. Ja. Witzig, beim Stefan ist andersrum. Der sagt immer, der muss so wegexekuten erst, bevor er den Kopf frei hat für eine wichtige Aufgabe. Ich muss für mich erstmal gewonnen haben, dass ich die krasse Aufgabe Eat the Frog First quasi gemacht habe.
Ja, das ist auch, also für mich, mir ist das auch leichter und das Akzeptieren, dass vielleicht dann Dinge vielleicht vom Tisch fallen, dass nicht dann vielleicht alle Aufgaben erledigt sind, aber zumindest die wichtigste.
Ja.
Und die auch den größten Impact hat, ja, für das weitere Tun. Und so hat das hat mich auch eben beeindruckt und so ist auch bis heute halt die Mentalität, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die das Wichtigste ist. Und klar, muss man immer wieder neu justieren, aber
Geworden. Okay, 2011 selbstständig Versicherungsvertrieb, 2014 erste Wohnung Buy and Hold Leipzig. Das heißt, du hast im Versicherungsvertrieb Geld verdient, inklusive so viel Eigenkapital, dass du eine Wohnung kaufen konntest 2014 und die auch finanzieren konntest.
Genau, also dann war es dann, genau, im Endeffekt genau so. Ich hatte über diese Zeit natürlich auch über den Versicherungsvertrieb Kapitalanlagen, Geldanlage neben der Wissens sozusagen über die Bücher Immobilien für mich als ein wichtiges Tool gefunden, weil ich gesehen habe, dass Menschen, die auch irgendwie vermögend sind oder Geld haben, so war dann irgendwo der erste Impuls, die haben auch Immobilien und ich möchte auch sowas haben. Und dann habe ich 2 Jahre im Versicherungsvertrieb gearbeitet, 2014 dann die erste Immobilie und das war dann aber finanziell natürlich jetzt nicht München möglich, sondern das war dann eher irgendwo Standorte woanders, weiter weg. Und Leipzig hatte ich selbst keine Erfahrung mit, aber ich kannte Leute, die in Leipzig Wohnungen hatten und habe mir gedacht, ja gut, jetzt fahre ich halt auch mal hin. Und ich konnte, das war halt dann wiederum eine Möglichkeit durch die selbstständige Tätigkeit, Prioritäten anders zu justieren, zu sagen, okay, heute nehme ich mir Zeit und fahre nach Leipzig, statt dass ich irgendwie was für meinen Vertrieb mache und lerne die Stadt kennen, spreche mit Leuten und versuche da irgendwo mir einen Standort auszusuchen, ja, mache Akquise letzten Endes. Also dann habe ich dann mit Blumenhändlern gesprochen, ich habe mit Nachbarn gesprochen. Meine Geschichte war immer, ich werde von der Arbeit versetzt, ich muss jetzt mir eine Wohnung aussuchen, was können Sie mir zu dem Ort sagen? Das war immer so die Story, so für mich, dass ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin und dann haben sie mir gesagt, ja, pass auf, hier ist mehr Familie, da ist ein Männerwohnheim, da ist relativ viel Polizei und so habe ich halt Stadtteile kennengelernt, die mir mehr oder weniger dann auch zugesagt haben oder halt eben weniger und dann die erste Wohnung gekauft und die war einfach eine ganz klassische Buy and Hold, ein bisschen mehr wie 50 Quadratmeter in Cashflow knapp neutral, also knapp negativ, also noch negativ, knapp neutral. Und das war wiederum so dieser erste große Schritt, weil ich dann das Theoretische von dem, dass die Schuld letzten Endes mein Mieter abzahlt und in mein Vermögen irgendwo das Ganze umgewandelt wird, die Erkenntnis daraus, vom Theoretischen dann ins Praktische, hat dann so viel freigesetzt, dass ich dann einfach da unbedingt weitermachen wollte. Das kann nur richtig sein, habe ich mir gedacht.
Ja, geil. Also ich erinnere mich an Bodo Martin, wo wir angefangen haben, als gemeinsam diesen Bestand aufzubauen in Brandenburg. Es war 2020. Mhm. Da haben die beiden sich auf den Weg gemacht mit einem kleinen Auto, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendein altes, gebrauchtes Mini-Auto und sind durch Brandenburg gefahren und haben was Ähnliches gemacht wie du, haben sich überall mit den Leuten unterhalten in der Nachbarschaft, haben quasi probiert, Immobilien zu akquirieren, aber gleichzeitig eigentlich auch wirklich ein Gefühl für die Lagen zu bekommen. Da profitieren wir bis heute davon, in dem ganzen Bestandsaufbau, bei der ganzen Entwicklung, Vermietung, dass die sich einfach das so zu eigen gemacht haben. Ja? Und da sieht man einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, wie kamst du denn drauf? Also normalerweise kommt ja dann jemand auf die Idee, er kauft eine Immobilie, aha, vielleicht könnte es eine gute Idee sein, dann gehe ich mal online, stöbe mal die Portale durch. Die allermeisten dann, das ist eher jetzt zu teuer, das sieht nicht so aus, als ob man da was Sinnvolles kaufen kann und beenden das Thema wieder. Wieso hast du dich entschlossen, jetzt mit Blumenhändlern zu sprechen und durch die Straßen zu laufen?
Weil ich so Leerzeit hatte. Ich hatte halt versucht, Besichtigungstermine auszumachen. Natürlich, das ist ja dann immer schwierig, dass du konkret es dann schaffst. Du fährst nach Leipzig und dann hast du 5 Besichtigungstermine und es ist dann alles aneinander getaktet. Und ich habe dann in diesen Leerzeiten, also Besichtigungstermine haben dann nicht stattgefunden oder dann, es war natürlich auch nicht alles nur dann schön. Es gab dann natürlich auch Dinge, die nicht geklappt haben, standst im Stau oder sowas, ja, dass du dich dann nochmal anders beschäftigst. Und in den Leerzeiten zwischen den Besichtigungen habe ich dann einfach, bin ich halt rumgespaziert und habe dann halt einfach mit den Leuten gesprochen. Ich habe gedacht, es macht für mich Sinn, dass ich einfach frage, wie das hier halt ist. Und ich habe mich halt wohler gefühlt, dass ich halt erzähle, ich werde hier halt sozusagen herversetzt und suche mir, jetzt muss mir eine Wohnung aussuchen, was sie mir zu diesem Ort sagen können. Und das war für mich einfach so eine Art Sicherheits, weil ich ja natürlich auch nicht genau wusste, ich hatte ja gar keinerlei Bezug zu Leipzig. Nur, okay, ist eine aufstrebende Stadt, aber ist jetzt nicht, ich habe keinen Bezug, ich kannte dort keinen. Deswegen habe ich es einfach für mich in meinem Sicherheitsgefühl irgendwie gebraucht.
Macht wirklich, kann man jedem, der zuhört und einsteigt, macht diese Dinge. Es ist sehr lohnenswert und man sieht ja wieder hier ein Stück Extrameile. Du bist aus München angereist, ne?
Ja.
Das heißt, du hast dir dann da 1-2 Tage genommen. Stefan und ich haben das auch ganz am Anfang gemacht. 2015, 2016. Wir wollten dann in Ludwigsburg mehr Immobilien kaufen oder haben uns noch 2-3 andere Standorte angeschaut. Da haben wir es auch gemacht, wie so ein Mini-Immobilientrip quasi. 1-2 Tage. Ich weiß noch, wir haben uns dann so eine GoPro mit Weitwinkel vorne ins Auto gehängt und sind einfach die Wohngebiete abgefahren, damit wir quasi Videodaten haben, wie das dort aussieht, um irgendwie dann später wieder gucken zu können, wenn man dann Immobilien anguckt, was war jetzt nochmal die Miete, wie sah das genau aus? Heute ist mit Google ja noch leichter, damals war das immer noch dann teilweise nicht so hoch, aber wie auch immer, wir wollten unseren Eindruck von vor Ort dokumentieren und das macht einfach Sinn. Und jeder, der das jetzt hört und sagt, ja, ich bin doch nicht bescheuert, ich will doch jetzt nebenbei eine Wohnung kaufen, ist okay, du willst vielleicht nebenbei eine Wohnung kaufen, vielleicht willst du aber auch noch eine zweite und eine dritte kaufen und du musst das ja nicht forever machen. Das reicht ja, wenn du ein paar Besuche hast und ein Gefühl für die Lage bekommst und schon teilweise entscheidet ja an einer Straße, am Ende der Straße, ist wirklich furchtbar und in Essen gibt es so eine Straße, ne, da waren wir mal, da hast du am einen Ende Messerstecherei betrieben gesagt und am anderen Ende Weber Grill und Neubauten, ne? Da musst du schon wissen, wo du dann an der Straße überhaupt kaufst. Also ja, sehr cool. Okay, jetzt hast du mir erzählt, 2015 dann nochmal irgendwie 2-3 Wohnungen buy and hold in Leipzig und auch der erste Flip. Ja. Sag mir kurz Finanzierbarkeit. Du konntest die ersten buy and hold Wohnungen, da hast du irgendwie das Eigenkaufnebenkosten selber bezahlt und deine selbstständigen Tätigkeit war weit genug, dass du finanzierbar warst.
Ja, vor allen Dingen, genau, ich habe das natürlich nicht so finanziert, wie ich das heute finanzieren würde und auch nicht bei der Bank, wo ich heute sozusagen in meinen Netzwerken habe oder im Netzwerk habe. Es war eine große Bank, die überregional letzten Endes finanziert. Für mich der einfachste Weg. Ich hatte da mein Geschäftskonto und bin dann sozusagen an diese Bank gekommen. Und es war klassisch 10 Jahre Zinsbindung und jetzt nicht unbedingt sehr individuell, sondern einfach relativ einfach, so dass ich, also die erste Wohnung auf jeden Fall noch mit Nebenkosten selber getragen. Bei 2015 dann, als dann sozusagen ich gemerkt habe, okay, das funktioniert jetzt. Zum einen hatte ich ein bisschen dieses Gefühl, okay, wenn ich Commitments eingehe, auf der einen Seite muss ich sie erfüllen, auf der anderen Seite in meinem Vertrieb. Also ich muss noch mehr machen, weil ich ja über Provisionen Geld verdient habe. Das heißt, wenn du weißt, du kaufst was und entstehen Kaufnebenkosten, dann musst du hier wieder links nochmal mehr Gas geben, dass du dir die Nebenkosten wieder reinverdienst. Und so ist es dann für mich auch sehr anspruchsvoll gewesen, weil ich natürlich sehr viel dann gearbeitet habe, aber hatte sich richtig angefühlt. Und nichtsdestotrotz habe ich aber ich kann nicht mehr genau sagen, inwieweit ich den Gedanken dann hatte, der wurde mir dann irgendwo zugetragen. Es gab dann schon auch eine gewisse Art von Wissensvermittlung, nicht mehr in der Form, wie es heute war, aber dass du über das Internet auch schon recherchieren konntest und ein paar Akteure am Markt, die sich da präsentiert haben, worüber dann klar war, okay, Kaufnebenkosten kann auch der Verkäufer tragen, zum Beispiel. Weil mir dann das Eigenkapital ja doch knapp wurde, auch noch in den Bestandsobjekten, also in den Halteobjekten, war dann das Ausprobieren mit den Verkäufern auszumachen, hey, kannst du mir die Kaufnebenkosten übernehmen? Und ich habe das gar nicht richtig selbst verhandelt, ich habe da nur mit den Maklern drüber gesprochen und ich hatte dann auch einen Makler, der das gut transportieren konnte, seinen Verkäufern.
Ja.
Ging dann ganz gut. Nicht so, wie ich das heute machen würde. Ich habe das nicht ganz transparent der Bank zum Beispiel gesagt. Das mache ich heute anders. Ja, das ist ganz wichtig. Aber damals habe ich noch nicht so gedacht und hatte eher Angst vor der Ansprache bei der Bank, ja, als dass ich da, dann habe es einfach so probiert und das hat dann halt geklappt.
Ja. Ja, okay, du hast, also muss man die Risiken auch unterstreichen, die du damit eingegangen bist. Wahrscheinlich so, wie du erzählst, war das, also dir war wahrscheinlich klar, dass es ein Risiko gibt, wenn du jetzt die Kaufnebenkosten auch noch mitfinanzierst, aber du hast so sehr an den Case geglaubt, weil du ja schon wahrscheinlich eine Wohnung gekauft hast, gesehen hast, die zahlt sich von selbst ab. Das war aber noch, du sagst, also da sind ja nicht Cashflows rauskommen, wo du sagst, boah, jetzt habe ich plötzlich dicken Cashflow zusätzlich im Monat, den ich ausgeben kann, sondern was dir gefallen hat, ist, dass die sich quasi von selbst abzahlen und du für die Zukunft was tust.
Ja. Ne? Alle vermietet auch, also ganz konservativ eigentlich in dem Konstrukt, so an sich aus meiner Perspektive ein sehr gute Einsteigerobjekte, die vermietet sind, nicht so viele Probleme, und daher auch eben nicht so viel Cashflow. Aber das Prinzip über langfristige Mietsteigerungen und das Prinzip Geldsystem sozusagen auf der Welt zu nutzen für mich als kleiner Typ. Okay, das kann nur richtig sein, dann will ich weitermachen. Aber dann die Erkenntnis, und das war dann so der Switch in den Handel. Und das, glaube ich, ist dann so der nächste große Impuls gewesen, zu merken, mein Leben im Hier und Jetzt habe ich ja nicht verändert.
Ja.
Und was muss ich jetzt machen, damit ich es auch schaffe, mein Leben irgendwo im Hier und Jetzt zu, weil ich bin ja eigentlich angetreten, nicht erst in 30, 40 Jahren irgendwo ein schönes Leben, so war der Gedanke, zu haben, sondern irgendwo auch im Hier und Jetzt. Und das ging dann nur dann, okay, gut, du musst Wohnungen kaufen, die du, jetzt hast du verstanden, da gibt's Untermarkt, du hast verstanden, wie Beleihungswerte funktionieren, die Bank hat dir da schon irgendwo auch immer wieder mal was mitgegeben, gerade wenn du über 110% finanziert hast, war ja immer die Sorge, okay, kriegt das überhaupt die Bank hin mit dem Beleihungswert der Objekte? Und wenn du jetzt Objekte kaufst, die vielleicht mehr Probleme sind, die nicht vermietet sind, und du dann die entwickelst, also renovierst letztendlich, ob du dann im Verkauf dann jetzt im Hier und Jetzt schon Werte schaffen kannst. So. Und das war dann so der Switch von Buy and Hold ins Handelsgeschäft letzten Endes. Ja.
Okay, erzähl mal davon. Also du, weil das skalierst du ja jetzt dann über die nächsten Jahre. Ja. Wenn man jetzt Fix and Flip anfängt. Also erstmal war die Marktphase natürlich eine gute dafür, weil die Preise grundsätzlich hochgegangen sind in der Zeit.
Wurde immer besser. Die wurde immer besser sogar. Also du hast das Gefühl, dass, also man darf das ja gar nicht so sagen, aber es ist eigentlich, konnten ja Fehler haben dich ja schon fast belohnt, dass man da. Ja.
Und das, weil du länger gebraucht hast zum Verkauf, sind die Preise noch höher gegangen.
Ungefähr, ja. Also so ging es dann schon irgendwann los. Also vielleicht auch nicht so ganz so krass, aber Ende 2015 dann die erste Wohnung zum mehr oder weniger Flippen gekauft, aber, und da war dann wieder auch da sind immer viele Fehler passiert, in jedem Ankaufsprozess, es war nie perfekt, das muss man also auch immer sagen, und insbesondere der erste Flip war mit eigentlich der verrückteste, weil ich dachte, ich hatte die Annahme, ich kann das jetzt sozusagen so sanieren und entwickeln und verkaufen, dass ich mit meinem Verkaufspreis den Preis, also meinen Einkaufspreis bezahle. Das war der erste Flip. Das heißt, ich bin zum Notar gegangen mit dem Selbstverständnis, dass ich die Wohnung sozusagen bezahle mit meinem Verkaufspreis. Das, so bin ich da hingegangen.
Also, dass du so schnell verkaufst?
Genau, bevor ich zahlen muss.
Stark.
Ja, das war der Gedanke. Und dann habe ich dann ganz selbstbewusst natürlich gesagt, dass ich brauche die Finanzierung. Der Notar hat mich dreimal gefragt. Dann hat er den ganzen Finanzierungspassus rausgestrichen. Weil ich natürlich so klar war, dass ich das nicht brauche. Ich konnte konnte das gut vermitteln. Das war spannend. Dann in dem ganzen Tun, ich habe dann sehr gut saniert, ich habe dann sehr günstig, ich hatte dann eben auch ein gewisses Netzwerk, auch noch von früher, von den Praktikas und auch irgendwo so mit dem einfach, ich probiere es einfach. Und ich habe natürlich nicht mega saniert, das war dann einfach alles sehr günstig, ist gut sozusagen. Also umso günstiger es geht. Ich hatte über meine Kreditkarte habe ich dann auch versucht, das zu sanieren, weil ich das Eigenkapital dann auch nicht hatte, noch für Sanierung und Nebenkosten. Also es war dann schon sehr spannend und dann im Tun gemerkt, ja, okay, das funktioniert ja gar nicht so, dass ich jetzt den verkaufen kann und dann mit meinem Verkaufspreis den Einkaufspreis zahlen kann. Das geht ja gar nicht. Das kam aber erst im Tun. Und dann kam natürlich eine gewisse Art Panik, ist ja okay, jetzt wird es dann schwierig, was mache ich jetzt? Dann habe ich mit meinem Verkäufer damals gesprochen, sie hat das Zahlungsziel überzogen. Ich habe dann angefangen, das hat dann alles länger gedauert natürlich beim ersten Mal, dass man plant. Das ist ja auch ein universelles Gesetz, das immer mehr kostet und länger dauert als geplant. Da habe ich mit dem Verkäufer gesprochen, dass ich jetzt doch finanzieren muss, weil ich mir gedacht habe, dass ich brauche halt irgendwelche Alternativen. Dann kann ich so weitergehen. Ja? Und habe dann ihn gebeten, dass wir nochmal zum Notar gehen, dass er diesen Passus wieder einfügt und mir die Erlaubnis gibt, sozusagen in dem Kaufvertrag die Grundschuld eintragen zu können in seinem Objekt. Bin parallel dann zu meiner Bank gegangen, in der ich schon die Bestandsobjekte finanziert hatte, um eine ganz klassische Langzeitfinanzierung anzufragen. Parallel aber, weil ich ja mein Projekt noch geglaubt habe und ich hatte dann auch saniert, habe ich mir die Mühe gemacht, mehr oder weniger aus der Not heraus viele Banken anzusprechen, ob sie mir nicht Geld geben können für diese Wohnung. Und dann hat am Ende die siebte Bank hat mir dann einen Kontokorrentkredit gegeben, weil ich mit meinem Einkaufsvertrag und mit meinem Verkaufsvertrag zu dem Bankhaus hier gegangen bin. So, ich habe jetzt hier das Objekt, das ist saniert, hier eingekauft zu diesem Preis. Verkaufen tue ich es für diesen Preis. Ich brauche jetzt nur halt irgendwo Geld, eine Zwischenlösung.
War es schon verkauft? Nein.
Nein, es war noch nicht. Es war nur der Entwurf da.
Ja.
Nur der Entwurf, der Kaufvertragsentwurf.
Aber ein Interessent, der den unterschreiben wollte.
Okay. Und dann habe ich einen Tag, an dem die Widerrufsfrist abgelaufen ist, bei meiner konservativen, kann man ja sagen, Commerzbank war das, bei der Bank sozusagen, habe ich dann die Widerrufsfrist eingehalten, habe dann sozusagen mein Darlehen, das Langzeit gelaufen wäre, habe ich widerrufen. Und es gab dann die eine Bank, die mir dann einen Kontokorrentkredit gegeben hat für das erste Objekt mit dem Glauben daran, dass das, was ich gerade gemacht habe, dass das funktioniert und dass der schon unterschreiben wird. Und das war natürlich phänomenal. Ja. Da hatte ich natürlich extrem schlimme Nächte und das war eine ganz schwierige Zeit, weil ich natürlich Zahlungsziele überzogen, keine Bank. Die Entscheidung, okay, Widerrufsfrist musst du jetzt einreichen, sonst bist du 10 Jahre daran gebunden. Aber die Werte sind eigentlich ganz gut, das geben wir jetzt ein, das Risiko. Und die hat mir das Geld gegeben, ich hatte das Geld dann und mit der Bank besprochen, dass ich es natürlich nach dem Deal sofort zurückzahle, weil die keine Grundschuld eingetragen hat, die Bank. Mhm. Aber in dem Darlehensvertrag, das habe ich halt dann gesehen, stand halt drin, bis zum 31.12. darf ich es behalten. Das war der laut Vertrag, war es in Ordnung, dieses Geld zu behalten. Dann habe ich es halt nicht gleich zurückgezahlt. Ich habe es dann halt den Deal gemacht, das hat funktioniert. Ich bin mit etwas mehr als 40.000 rausgegangen, Gewinn vor Steuer. Dann war mein erster Deal geschaffen. Ich habe dann als erstes Mal, ich habe jetzt in einer Kürze von Zeit, zwar eine Höllenzeit, aber in einer Kürze von Zeit auf einmal Geld verdient gehabt. Und das mit Immobilien über Fremdkapital. Klar, ein bisschen Eigenkapital hatte ich natürlich drin, aber am Ende auch sehr wenig, wenn man mit Kreditkarten dann irgendwie versucht. Und völlig bescheuert. Ich würde das nie jemandem empfehlen. Ja? Aber es für mich in meinem habe ich gedacht, okay, das funktioniert. Ich habe da einfach dran geglaubt, dass das funktioniert.
Wahnsinn, Wahnsinn, Flo. Also was braucht man für Nerven aus Drahtseilen, um sich da so durchzumanövrieren, ne? Finde ich auch toll, wie du es erzählst, ne? Da sind ja quasi, weißt du ja selber rückwirkend, handwerklich eine ganze Menge Fehler quasi drin, ne? Und wie krass, du gehst zum Notar, sagst, ich brauche keine Finanzierung, weil ich bin mir einfach sicher, ich verkaufe das. Und dann kommst du ja auch, muss man sich vorstellen, du hast zwar, weiß ich nicht, 3-Buy-and-Hold-Wohnungen, aber schlägst plötzlich bei den Banken auf, mit, ja, jetzt will ich irgendwie handeln und eigentlich eine langfristige Finanzierung ist eigentlich blöd für mich und findest dann da noch einen Trick durch. Sensationell, krass, ne? Und wie man, also zum Glück ist das nicht schief gegangen, weil das ist ja der erste, ist ja der wichtigste. Und dann machst du 40.000 Euro und danach hast du so viele Learnings, kannst so viele Dinge richtiger machen und so viel Risiken rausnehmen beim zweiten Mal und gleichzeitig das Selbstvertrauen, boah, ich habe gerade 40.000 Euro verdient.
Genau.
Eine richtig krasse Geschichte.
Ja, das ist im Endeffekt das, was dann entstanden ist. Okay, jetzt mache ich es nochmal richtig. Ich hatte in dieser ganzen Phase, war ich natürlich sehr dankbar, auch rückblickend betrachtet, wie der Verkäufer mit mir umgegangen ist.
Ja.
Ich hatte da irgendwo ein gewisses Verständnis. Sobald Geld da ist, sind immer alle befriedigt, aber auch gerade in der Zeit, als der dann auf das Geld gewartet hat, weil Zahlungsziele überzogen wurden, war der an sich sehr menschlich und ist in Ordnung. Und das war schon sehr spannend. Und die Entscheidung dann für mich ist nochmal richtig zu machen mit dem Geld, was ich dann von der Bank hatte, war natürlich auch ein bisschen die Grenze, weil ich natürlich gesagt habe, ich gebe es zurück. Dieses nicht zurückzugeben, hat mir aber ermöglicht, nochmal in diesem Jahr 3 Wohnungen zu kaufen und halt in dem 2015 letzten Endes, 2016 dann 3 Wohnungen zu kaufen, die mir dann mit einem System, ich hatte dann schon Handwerker, ich hatte dann wirklich Geld in der Hand, du kriegst ja dann Gewinne zurück, du kriegst dann auch dein Eigenkapital, das du eingesetzt hast, zurück und Das, und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann am 30.12. auf den Button gedrückt und das Geld zurückgezahlt der Bank, also pünktlich laut Vertrag. War dann zwar angespannt in der ganzen Zeit, weil ich das ja nicht zurückgezahle, aber am Ende laut Vertrag eingehalten. Und somit war dann auch die erste Bank im Netzwerk geschaffen, die dann auch gesehen, okay, das funktioniert. Ja, das funktioniert.
Geil. Stopp. Also, sorry, Marco, danke, kurze Unterbrechung. Hier ist Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Einmal ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Und ich glaube, das würde auch ein Marco freuen, dass wir hier einmal einen Aufruf machen. Das, was ich dir jetzt sage, möchtest du nicht verpassen. Denn du bist ein Immocation-Hörer, du bist ambitioniert, du hast Ziele, du willst im Immobilienmarkt ganz vorne mitspielen. Aber mal ehrlich, reicht es nur zuzuhören oder willst du wirklich auch ins Investieren kommen, ins Tun kommen und wirklich in die Praxis, von der Theorie in die Praxis schlüpfen. Dann ist das Festival, das Immocation Festival am 25. und 26. Oktober 2025 in Leipzig von uns dein Pflichttermin. Die Tickets sind begehrt. Wir schließen bald die Early-Bird-Phase. Also schnappt euch jetzt nochmal schnell das Ticket zum Top-Preis und verpasst diese Chance nicht, dabei zu sein. Sicher dir jetzt noch dein Ticket unter immocation.de/festival. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Geil. Genau, also Wahnsinns-Einstieg in das Geschäft. Echt krass. Und genau, jetzt erzähl uns, wie du skaliert hast. Also du hast mir gesagt, 2017, 2018, 2019, wichtigste Jahre dann für dich zum Skalieren. Da bist du dann auf 8 Millionen, irgendwie grob geschätzt, Handelsvolumen hochgegangen pro Jahr. Das ist natürlich jetzt schon signifikant. Was hast du jetzt für ein Business aufgebaut?
Also diese Jahre waren dann im Grunde genommen gerade diese mit der ersten Bank die Entwickler die Jahre, wo ich dann verstanden habe, okay, so kann ich kann ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen, das funktioniert und habe über die in diesen Jahren dann bis 2018 einfach nur Wohnungen gekauft und verkauft, die dann und entwickelt rund um München letzten Endes in einem sehr, sage ich mal, niedrigerem Volumen, ja, aber waren dann doch am Ende müssten es 18 Wohnungen gewesen sein, wo ich dann in dieser Zeit sozusagen gedreht habe in diesen Jahren und das erste Mehrfamilienhaus 2019 oder Ende 2018 und ich habe natürlich in dieser Zeit auch gemerkt, okay, jetzt habe ich Geld verdient, aber Steuern sind sozusagen ein Thema. Ich habe über ein Einzelunternehmen das dann sozusagen abgewickelt und die erste GmbH gegründet 2018. Und über die GmbH und über die Menschen, die in diesem ganzen Tun dazugekommen sind, du hast ja dann in dem Tun lernst du Menschen kennen, die dann das auch machen. Ich habe dann einen Partner kennengelernt, der dann später Partner wurde bei einer Besichtigung. Und mit dem habe ich dann auch das erste Mehrfamilienhaus gekauft. Weil wir dann also einfach witzigerweise, ich habe mich auf ein Projekt bei ihm sozusagen, er hat ein Entwicklungsprojekt verkauft und ich habe mich dann sozusagen, weil ich alles besichtigt habe, habe ich gesagt, schaue ich mir an und dann habe ich ihn kennengelernt, meinen ersten richtigen Partner und über den haben wir dann uns sozusagen so gut verstanden, dass wir irgendwo gesagt haben, lass uns was zusammen machen und dann haben wir mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, was wir dann 2019 halt entwickelt haben. Ja, und parallel 2019 das entwickelt, ist halt alles entstanden. Dann sind dann halt auch Grundstücke dazugekommen, weitere Mehrfamilienhäuser und ein System, in dem Menschen halt, weil auch irgendwo dann die Zeit natürlich extrem bei mir reduziert war. Ich habe da meine Tochter ist 2016 schon geboren und ich wollte es ja auch immer für Familie machen. Geld habe ich dann schon irgendwo verdient, auch sehr gutes Geld. Aber meine Familie ist mir eigentlich das Wichtigste und meine Frau. Und am Ende habe ich gar keine Zeit mehr für die. Und irgendwo gab es dann immer den Gedanken, okay, wir müssen was abgeben. Ja, wir müssen irgendwo Menschen, die uns helfen zu skalieren, im Sinne von Akquise übernehmen. Und heute ist es eben so, dass viele Menschen über Partner, Akquisiteure, Bauleiter oder Architekten einfach vieles machen, weil das einfach zeitlich viel effektiver ist. Und so konnte man dann auch überregional investieren. Also nicht nur um München herum, sondern auch Allgäu und zeitweise auch Salzburg.
Ja. Was, erklär nochmal vom Geschäftsmodell her, wie hat das funktioniert? Wo und wie war der Ankaufsmarkt? Mhm. Und wer und warum hat das nachher gekauft?
Das war zu der damaligen Zeit, waren es renovierungsbedürftige Häuser, die allein schon, weil es ein Haus war, waren die damals schon günstiger als eine Wohnung. Ja, das heißt, das war von dem damaligen Zeitpunkt.
Einfamilien.
Ja, Mehrfamilienhaus. Das war ein Mehrfamilienhaus, aber noch nicht geteilt. Es ist dann relativ schnell geswitcht, dass auf einmal auch die Mehrfamilienhäuser teurer wurden, also von den Preisen her ähnlich wie und vielleicht sogar manchmal teurer als Sondereigentumseinheiten. Zu der damaligen Zeit haben wir uns auf Eigennutzer konzentriert, also Menschen, die sozusagen dort leben, ja, und nicht irgendwie oder leben möchten oder für die Kinder kaufen oder sowas. Ja, das war so der und gemachtes Nest sozusagen. Also die hatten wir hatten ein kaputtes Haus und am Ende war es halt ein Haus, das mit schön sanierten Wohnungen und ein schön saniertes Haus ist und dann Familien drin gelebt haben, kleine oder größere. Das war so das Kundenklientel. Ja, jetzt im Häuserkauf und Grundstücksentwicklung, da ging es immer um Doppelhaushälften oder Reihenhäuser. Ja.
Wo du auch Projektentwicklung gemacht hast, also Bebauungspläne irgendwie und dann schon auch gebaut?
Einmal auch mitgebaut. Aber eigentlich war das immer das, was man halt am wenigsten machen sollte, weil das Ziel war immer, die Wertschöpfung sozusagen im Grundstück und in der Entwicklung, diese ganze Wertschöpfung mitzunehmen, mit dem weniger Risiko zu bauen, weil du hast ja doch immer irgendwo ein großes Risiko, nochmal das selbst zu bauen als Bauträger. Und das wollten wir eigentlich nie eingehen und haben dann uns einfach nur darauf konzentriert, die Wertschöpfung mitzunehmen, in der dann auch das größte Geld steckt, mit Genehmigungsplänen, Bauvoranfragen und dann parzellierten Abverkauf der einzelnen Grundstücks sozusagen Hälften. Und Bauen wurde dann von einem Bauträger übernommen, den wir sozusagen im Netzwerk hatten, ja, den wir dann halt auch suchen mussten. Und das war natürlich auch alles sehr herausfordernd. Aber das war ein sehr großer Boost in allem, weil Grundstücksentwicklung insofern weniger zeitintensiv war im aktuellen Tun. Du hast halt abgegeben, der Tech musste eine Bauvoranfrage stellen oder eine Baugenehmigung, du hast Impulse mitgegeben, aber du standst ja nicht jeden Tag selber drin. Und das hat dann wiederum die Möglichkeit gegeben, sich auf dann Häuser oder Wohnungen zu konzentrieren, die du dann halt flippst parallel. Und es waren alles Eigennutzer. Und der Markt jetzt wiederum ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Wir sind dann ja auch in diese Phase gekommen, in dem das gar nicht mehr gekauft wurde, weil einfach der Zins dann gestiegen ist. Insofern ist jetzt heute das Geschäftsmodell relativ simpel in Mehrfamilienhäuser entwickeln und abverkaufen und Wohnungen.
Ja, genau. Lass uns da jetzt auch drüber reden. Also das finde ich interessant, was du gerade erzählt hast. War ein super Geschäftsmodell. Kann ich mir also sehr gut vorstellen mit den Grundstücken, wie angenehm das ist, dass man kein Objekt an sich hat. Also man muss weder irgendwas kernsanieren, was schon dasteht, noch muss man irgendetwas bauen, sondern man sorgt eigentlich durch eine geschickte Grundstücksentwicklung, also hat vielleicht ein größeres Grundstück, sorgt dafür, dass da drauf drei Häuser irgendwie und die Bebauung maximiert wird. Da muss man mit den Ämtern diskutieren und Pläne machen. Dann erarbeitet man mit Architekten irgendwie quasi das Bauwerk an sich und hat vielleicht am Ende ein 3D-Modell und das verkauft man an einen Eigennutzer und so hat man natürlich in einem ganz anderen Markt eingekauft, wo man ein großes Grundstück, was der Eigennutzer nie selber irgendwie so kaufen würde und bebaubar machen würde und so, gekauft und dazwischen drin liegt eine ganze Menge Marge. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, das kann ich aber heute so gut wie gar nicht mehr tun, weil einfach Grundstücke ein großes Problem geworden sind. Lass uns mal kurz noch den Zustand deines Geschäfts, sagen wir mal Ende 2021. Wie groß war das? Wie viele Mitarbeiter? Wie war dein Geschäft da? Weil dann kommen wir ja dann ist die ganz spannende Frage, was passiert mit dem Zinsanstieg mit deinem Geschäft? Aber was war da so der Stand?
Also wir hatten nicht viele Mitarbeiter, immer so 2, 3 oder haben bis heute hin 2, 3 Mitarbeiter, sage ich mal, innerhalb der Firmen drin, einfach um Kostenblock relativ gering zu halten. Das waren eigentlich immer Freiberufler, die letzten Endes sozusagen ihrer Tätigkeit, ob das jetzt ein Bauleiter war oder eben ein Architekt oder so, die bezahlt wurden aufgrund ihrer, sag ich mal, Leistung. Ja, und das heißt, der Kostenblock war immer sehr niedrig, das war immer auch wichtig, weil auch der Gedanke für mich Freiheit hatte immer irgendwo einhergegangen. Wenn ich jetzt einen großen Kostenblock vor mich habe mit Mitarbeitern, auch selbst Handwerker anstelle, war immer die Überlegung, ob wir selbst Handwerker anstellen, aber dieser große Kostenblock muss ja bedient werden und dann musst du Projekte machen für deinen Kostenblock und diese Projekte können gut laufen oder schlecht, am Ende musst du es machen für deine Mitarbeiter. Und das war dann doch nicht mehr so auch in meinem also für mich als Freiheitsgedanke, bist du auch wieder verpflichtet, irgendwas zu machen. Somit war immer klar, wir machen weniger Angestellte, sind da relativ schlank und haben aber trotzdem mit der Abgabe, mit sozusagen Partnergeschäften die Möglichkeit gegeben, okay, es gibt immer so einen Head-Off, einen Geschäftsführer, der halt aber mit investiert. Und das haben wir dann, wie gesagt, am Chiemsee, in München rundum und im Allgäu, sag ich mal, hauptsächlich mit ein paar Ausnahmen auch Salzburg umgesetzt. Aber der Kostenblock war immer niedrig, also weniger Angestellte, also 2, 3 Teilzeit, mal Minijob und sowas, ja. Und spannend waren aber Akquisiteure, also Menschen, die sozusagen halt mit Akquise gemacht haben, die vom Netzwerk, vom generell auch aus dem Tun heraus interessiert waren, mitzumachen, einfach das spannend fanden, was da so passiert und dann auch einfach gerne beteiligt wurden. Und dann haben wir so halt es aufgebaut, dass halt viele Menschen auch Akquise umsetzen für uns. Und da war letzten Endes auch der Hebel drin, dann einfach mehrere Projekte zu kaufen, gleichzeitig das umzusetzen über die Head-Offs der Gesellschaften, sage ich mal.
Ah, super smart. Also wir haben ja auch dann viel über Co-Investments gemacht. Es gibt ja, also gibt auch Leute, die einfach sagen, grundsätzlich mache Immobilien niemals im Co-Invest. Und jetzt dann super smart, meine ich auch, mit nicht so große Personalstrukturen aufzubauen. Wir haben das auch schon oft falsch gemacht in der Vergangenheit, wo du plötzlich merkst, du hast irgendwie so eine Art Overhead da und eigentlich denkst du, ja gut, selber kriege ich das effizienter und schlanker hin wie ein Dienstleister, der Geld nimmt und so, aber hey, die Komplexität, die du reinholst und zu sagen, ich bin eigentlich ein Team von 2, 3 Leuten und mach das alles über Dienstleister, das hält dich natürlich auch flexibel und schlank und ist wahrscheinlich sehr, sehr geil. Und wenn du es dann noch über Partner machst, weil du sagst, wie willst du gleichzeitig München, Chiemsee, Salzburg, Allgäu, wie willst du gleichzeitig überall spielen und wachsen und dann suchst du dir wirklich so im Sinne von Partner, Mitunternehmer, die auch halt einen nennenswerten Teil vom Kuchen ja zwangsläufig kriegen müssen, die dann aber unternehmerisch auch alles reinhängen, dann wird halt der Kuchen in Summe möglicherweise viel größer als das, was du alleine hinbekommen hättest.
Ja, und so war es dann eben auch. Ja. Und das nicht natürlich alles, weil du auch sagtest gerade, das ist schon richtig, Immobilien mit Partnern zu kaufen, das hat natürlich immer auch gewisse Risiken, weil am Ende ist es alles menschengemachtes Geschäft und jeder Mensch hat gewisse Lebenszyklen und Veränderungen in seinem Leben vor und gerade auch, sag ich mal, Entwicklungsgeschäfte bieten sich also für mich wiederum an für Partnergeschäfte, weil sie begrenzt sind, also sind ja definiert. Man kann sagen, in 3 Jahren ist das Projekt vorbei und da kann sich jeder sein eigenes Ego zurückstellen in diesen 3 Jahren und nur für dieses Projekt sozusagen arbeiten. So klassisches Buy and Hold, ich halte eine Immobilie für immer und das mit meinem Kumpel ist eine ganz andere Tragweite von Verantwortung, die vielleicht Probleme nicht jetzt, aber vielleicht später dann erzeugen, was in so einem Handelsgeschäft, Fix und Flip, gut schaffbar ist, weil es temporär ist.
Ja, also wir haben ja Buy and Hold auch in Co-Investments gemacht. Wir sind da, ich sag mal, jetzt den Großteil unseres Bestandes, sind wir quasi zu viert, also Bodo, Martin, Stefan und ich. Wir haben auch andere Partnerschaften angefangen mit Buy and Hold, die wir noch teilweise haben, aber mehr oder weniger dann auch da rein überführt haben und eher auf kleiner Flamme. Und es ist ein großes Glück, dass mit Bodo und Martin wir uns wirklich so gut verstehen, aber das ist eine sehr langfristige Ehe. Also wir treffen uns einmal im Jahr zu einer Offsite, hocken uns 2 Tage in irgendein Airbnb, verbringen eine gute Zeit miteinander, kennen uns wirklich sehr gut und reden sehr, sehr viel, genau wie du sagst, über Lebensumstände. Wie geht's dir gerade? Wo willst du hin? Was ist eigentlich wirklich wichtig in deinem Leben? Weil da muss man echt sehr, sehr aufpassen. Das ist genau auch, wie du sagst, und da haben wir jetzt ja auch viel gemacht mit Partnern, mit Handelsgeschäft und kurzfristiger. Da ist es viel leichter, da ist der Projektscope absehbar und da kann sowas nicht passieren. Keine Ahnung, der eine lernt eine neue Frau kennen, die findet es geil, wenn er Ferrari fährt, jetzt will er unbedingt einen Ferrari haben, dann will er die Kohle haben aus irgendeinem Projekt raus und so. Ne? Das ist alles, also sowas kommt alles vor, ja, jetzt vielleicht nicht genauso, blödes Beispiel, aber Lebensumstände ändern sich, ne? Und das ist wirklich ein Thema. Ja. Okay, jetzt lass uns über diese super spannende Phase sprechen, was ich gerade im Podcast auch gerne und viel tue mit den Gästen. Mhm. 2022 steigen die Zinsen von 1% auf 4%. Ihr alle kennt die Story, die den Podcast regelmäßig hören. Was passiert? Ich kann Immobilien sehr, sehr viel schwerer abverkaufen. Was passiert im Buy-and-Hold-Bestand, wenn ich die Zinsen langfristig festgeschrieben habe? Erstmal gar nichts, ganz im Gegenteil. Man freut sich eigentlich, weil die Mieten in der Phase noch ein bisschen stärker gestiegen sind. Die Leute, die sehr viel Fix und Flip gemacht haben, Ich kenne unzählige Geschichten. Wir kriegen ja viele Co-Investment mit Anfragen, mal irgendwie so geschickt zum Podcast und so. Im Jahr 2023 hat sich das gehäuft, dass wir Anfragen bekommen, hey, könnt ihr uns irgendwie den Arsch retten? Wir sind sonst weg und wir brauchen Hilfe. Und es gibt da viele, die es einfach auch nicht geschafft haben. So, weil, und jetzt würde ich gerne wissen, wie deine Situation war, Anfang 2022, man kauft ja als Immobilienhändler Objekte an, finanziert sie sehr kurzfristig oder variabel. Die haben dann möglicherweise auch eine gewisse Unterdeckung, gerade wenn sie in guten Lagen sind, wie zum Beispiel München, sind ja die Renditen nicht so prächtig, dass die Mieten da die Bankraten deutlich übersteigen. Und jetzt merkt man 2022, oh shit, im Verkauf ist eigentlich gerade sehr, sehr schwer. Was war quasi Anfang 2022 so der Zustand von deinem Business? Was hattest du auf der Uhr irgendwie? Und wie hat sich das angefühlt, dass plötzlich die Zinsen hochgegangen sind?
Ja, also ich meine, letzten Endes, also das war wirklich die spannendste Phase, weil es dann eben auch so schnell ging. Das Gute und das wahrscheinlich auch, was mir geholfen hat in der Phase zu Anfangs, war, dass ich immer zwar mit diesem Schuldsystem und diesem im Grunde genommen über das Fremdkapital sich zu hebeln, das war das Prinzip letzten Endes, aber es war mir immer auch wichtig, auch aus diesem Freiheitsgedanken Schulden abzuzahlen, also Wohnungen zu kaufen, auch mit Eigenkapital oder zumindest teilverschuldet, auch auf privater Ebene, einfach um einen gewissen Cashflow zu haben. Also insofern sich zum einen sicher zu stehen, dass man da einfach über die Handelsgeschäfte auf der einen Seite sich auch die Möglichkeit gibt und nimmt, dann vielleicht mal Luft rauszunehmen, weil man was mit Eigenkapital bezahlt oder zu größeren Teilen mit Eigenkapital. Und das war schon mal ein ganz wichtiger Grundstock, der bei mir in der Phase, als dann das alles so schnell ging mit den Zinsen und alle Entwicklungsgeschäfte, die halt am Laufen waren, waren halt variabel finanziert und hatten keine Einnahmen, weil die sind in der Entwicklung, wie du es gerade gesagt hast, du hast nicht vermietet, du hast vielleicht gerade gerade eingekauft und versuchst gerade irgendwo eine Planung dazu machen. Das heißt, es war schon sehr extrem. Und aber mit den Gedanken, okay, Schulden abzubezahlen, war dann klar, okay, was oder auch Schulden sozusagen abgezahlt zu investieren, dass wir jetzt uns darauf konzentrieren, um zu finanzieren und Objekte in Bestand zu nehmen und langfristiger zu denken und teilweise Objekte gar nicht mehr anzufassen. Also auch wir haben Objekte zum Beispiel gekauft, die wir sanieren wollten, also einzeln abverkaufen, die haben wir dann gar nicht mehr sozusagen angefasst. Einfach weil das Risiko uns zu groß war, jetzt in Sanierung einzugehen über vielleicht 1,5 Jahre Sanierungsaufwand, nicht der Sicherheit, dass die Verkaufspreise, die jetzt für mich irgendwo gerade noch aktuell waren, auch erzielt werden konnten. Und dann haben wir uns konzentriert darauf, Plan B letzten Endes sozusagen das Halten der Objekte umzusetzen und uns gedacht, okay, welche Möglichkeiten können wir machen, um es möglichst rentabel zu vermieten. Und dann kamen dann halt viel auch so Sondervermietungskonzepte, kamen dann halt dann auf, wo wir gesagt haben, okay, WG, Airbnb, zeitweise, nicht strukturell im Kern, aber halt, okay, das Objekt könnte sich eignen für Airbnb oder das Objekt könnte sich eignen für möblierte, befristete Vermietung, gerade wenn es um München geht. Oder wir hatten ein Haus, haben ein Haus, was sozusagen eine Flüchtlingsunterkunft ist. Das war nie der Plan, eine Flüchtlingsunterkunft zu machen, aber es ist ein sehr, sehr guter Cashflow, der so nie auf der Agenda war, aber uns halt da halt über Wasser getragen hat. Gleichzeitig die Zeit gegeben hat, zu verstehen, dass der Eigennutzer nicht mehr da ist, sondern dass es eventuell jetzt Kapitalanleger gibt, die trotzdem noch kaufen. Zwar gab es eine Schockstarre, da hat gar keiner gekauft, aber irgendwann haben trotzdem Kapitalanleger sich wieder am Markt auch platziert, die dann für uns halt ein neues Kundenklientel war, was ursprünglich nicht der Fall war.
Ja. Über wahrscheinlich Strukturvertriebe auch?
Nee, erstmal nicht. Das war erstmal einfach nur das Verständnis darüber, dass die Kapitalanleger jetzt doch noch in dem Markt vielleicht, sagen wir mal München, happy sind mit einem 4%er. Oder in einem Markt wie Allgäu happy sind mit einem 5%er. Das Verständnis darüber, okay, was können wir jetzt machen, dass wir das Objekt ihm so darstellen, dass er da einen etwas besseren Wert hat, als er das vielleicht bei anderen Objekten hat. Und mit dem Konzept dann zu verkaufen. Das war erstmal noch nicht über Strukturvertriebe, sondern einfach ganz klassisch, also unsere Maklerkontakte oder wir haben selbst, also unser Netzwerk dann verkauft. Ja.
Wie schnell hast du reagiert? Also 2022 musste man ja irgendwann, wahrscheinlich im Laufe des Jahres, also manche, die es dann erst ein Jahr später akzeptiert haben, die hatten ein sehr viel größeres Problem, musste man ja irgendwann akzeptieren, also keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, du hast dein Mehrfamilienhaus in München, du hast unglaublich schöne Profits in deiner Excel stehen, die da rauskommen sollen, wenn das dann mal beispielsweise renoviert ist oder aufgeteilt ist, als in Abverkauf geht. Ja. Jetzt musst du ja irgendwann wahrhaben wollen und akzeptieren, ich muss mir da jetzt diese Kackzinsen, die gerade noch bei 1% waren, fühlt sich ja scheiße an, plötzlich bei 3,5% oder 4%, muss ich mir die jetzt festschreiben und gleichzeitig in ein Vermietungskonzept gehen, auch noch in einer Lage, wo ich mit dem Vermietungskonzept mich quasi gerade so irgendwie über Wasser halte wahrscheinlich, aber jetzt nicht der Rubel rollt sozusagen. Ne? Wann kam und wie kam die Akzeptanz dessen, dass man das jetzt tun muss?
Also relativ bei den Häusern und den Wohnungen relativ schnell, weil wir dann ja auch für uns, das war für uns in Ordnung zu sagen, okay, dann schauen wir uns das halt einfach, je nachdem wie die Verträge dann aufgesetzt waren, befristete Verträge oder eben, das ist ein Zeithorizont, da haben wir uns wohl gefühlt. Das Schlimme waren die Grundstücke.
Ja.
Das waren die Grundstücke und die waren auch die, wo die Hoffnung, es geht doch noch, größer war als das Verständnis, wir müssen jetzt einfach abstoßen. Mhm. Und dann hatte ich die Hoffnung mitgetragen, das kriegst du weg, das kriegst du weg. Wenn ich mir überlege heute, das kann man gar nicht sagen, zu welchen Preisen ich es zu der Zeit noch verkauft hätte, mit dem Glauben daran, dass das, also mit dem Wissen daran, dass man sagt, okay, man verkauft das jetzt, hat nicht die Renditen, die man sich ursprünglich geplant hatte, trotzdem aber weitaus höher, als es dann am Ende verkauft wurde. Hm. Weil es einfach ist dann so rapide schlechter geworden und dann hast du gedacht, jetzt dann entwickelst du es jetzt neu. Da haben wir dann neu versucht zu entwickeln und so ein bisschen an den Markt anzupassen, dass kleinere Einheiten stehen, dass das Volumen geringer ist, dass die Menschen das sich auch nochmal finanzieren können. Aber es hat einfach keiner gekauft. Und die Erkenntnis, das hat bei Grundstücken etwas länger gedauert, im Nachhinein leider länger gedauert. Aber zum Glück jetzt bei Mehrfamilienhäusern. Ich hatte das letzte Grundstück, was ich jetzt verkauft hatte, war 24 aus der Zeit noch. Oder sogar Anfang 25 sogar. Anfang 25, das letzte Grundstück aus dieser Zeit noch, Anfang 25. Und das ist mit Verlust verkauft worden. Aber immerhin, also das Gefühl, das dann zu verkaufen, selbst mit Verlust, war ein gutes Gefühl, weil jetzt ist der Kapitaldienst nicht mehr da.
Ja.
Und das war bei Grundstücken, hat es leider länger gedauert als wie bei den Mehrfamilienhäusern oder den Wohnungen. Und es gab da halt einfach auch keinen alternativen Plan. Ja, du kannst Grundstücken nicht vermieten. Also es geht halt nicht. Ja, und hast halt nur Kosten. Insofern war das sehr schmerzhaft. Aber so in dem System, wie wir uns bewegt haben, hat es uns auch gezeigt, okay, wie funktionieren wir, auch wenn es nicht so gut läuft, als die Partner und etwas auch so konsolidieren, als diese Zeit zu nutzen, zu konsolidieren, ist auch sehr hilfreich gewesen, einfach um mehr Zeit wieder für Neues und Gutes zu haben und da jetzt einfach sozusagen sich auf Butterbrotgeschäfte, sage ich mal, zu konzentrieren, die weniger kompliziert sind. Ja,
warum sind, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum sind Grundstücke so auf gut Deutsch am Arsch? Also das hört man ja von allen, ne? Grundstücke war ganz, ganz mies.
Also die Grundstücke sind deswegen aus meiner Sicht in der heutigen Zeit sehr riskant, weil einfach die Baupreise fürs Neubauen, die sind weiterhin sehr, sehr teuer. Die sind leider nicht gefallen, also die sind sehr teuer. Da reden wir von in so Lagen wie München, irgendwo zwischen 4 bis vielleicht schon 5.000 Euro den Quadratmeter Neubau. Ja, es geht immer günstiger, man kann immer über gewisse Maßnahmen das auch günstiger machen, aber im Grunde genommen ist es sehr, sehr teuer. Und durch die hohen Zinsen, die du sozusagen hast, hast du einfach sehr extrem hohe Kapitalkosten und also Kapitaldienst, den du monatlich der Bank abführen musst. Und am Ende, dein Endkunde kauft nicht. Der hat ja auch hohe Zinsen. Der muss ja auch für 4% seine Doppelhaushälfte irgendwo bezahlen. Bei Baupreisen von 4.000 Euro den Quadratmeter kommst du halt bei in Münchner Lagen ganz schnell mal 1,5 Millionen Euro für 150 Quadratmeter. Das kauft heute einfach keiner mehr.
Ja, nicht bei den Zinsen. Ne? Ist einfach nicht mehr leistbar für den Eigennutzer. Genau. Und da ist ja einfach auch ein Cap. Ne? Also es gibt halt einfach eine Spanne, wo ein typischer Angestellter Geld verdienen kann. Und wenn der plötzlich statt 1% 4% Zinsen bezahlen muss, dann kann er sich das einfach nicht mehr leisten, in solchen Lagen jetzt gerade sein Eigenheim zu kaufen.
So ist es.
Also sein neu gebautes.
So ist
Ja. Okay. Jetzt dein Geschäft heute,
ja.
2024, 2025.
Ja.
Entschuldigung, noch eine Folgefrage zu den Jahren quasi davor. Du hast also jetzt... Geht man davon aus, so wie du erzählt hast, 2022, 2023 deutlich weniger Geld verdient, weil du ja plötzlich dein Modell umstellen musstest und es ging eigentlich drum.
Ja.
Wie war das? Auf irgendeiner Exporeal hieß es mal Survive until 2025. Das war der Slogan. Ja? Also es war eher Survival Training statt großes Geld.
Ja.
Wenn ich jetzt mal ganz grob schätze, 2017, 2018, 2019, 2020, das waren gute Jahre. Du hast ein paar Millionen Handelsvolumen. Da hast du vielleicht im Schnitt 20% Marge oder keine Ahnung. Ne? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt welche, die machen sehr viel mehr Marge. Es gibt andere, die funktionieren auch gar nicht. Also so. Aber da hast du auf jeden Fall also echt viel Geld verdient. Ne? Erzähl mal ganz kurz davon. Wie war das für dich? Also ich denke an die Lagerhalle morgens um 4 und jetzt plötzlich... müssen ja Millionen sein, ne? Die da irgendwie dann irgendwann auf deinem Konto ankommen.
Vor allen Dingen halt in einem ganz ruhigeren Modus, weil die jetzt da sind und ich sozusagen über den Bestand, den ich jetzt für mich privat auch habe, einfach ein gewisse Einnahmen habe, die mir halt einfach Ruhe bringen. Und das ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, weil ich an sich von dem, der ich heute bin, zu dem, der ich war, immer noch für mich sozusagen der gleiche. Aber das Gefühl, was eigentlich möglich ist, wenn man auf sich vertraut und auch einfach versucht, Dinge zu machen und nicht aufzuhören und nicht aufzugeben, ist schon ein sehr starkes Gefühl, wo ich immer wieder auch rückblicke und mich frage, wie das alles so sein kann. Das ist für mich tatsächlich teilweise unerklärlich. Also ich mit meinen ganzen Menschen, ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Das ist ja alles irgendwo, wo Menschen mir einen Input gegeben haben. Insbesondere meine Frau hat immer an mich auch geglaubt und das ist, dass wir das gemeinsam letzten Endes umsetzen. Und das ist schon ein sehr, ich kann es nicht ganz genau greifen, weil es so surreal ist. Ja, für mich hat sich das Leben früher immer so angefühlt wie so ein Vorhang, der so wie so ein Schleier über mich hängt. Und irgendwann habe ich irgendwie aufziehen können, dass im Leben einfach mehr drin ist, dass das Leben lebenswert ist, wenn du dich entscheidest dafür, es lebenswert zu machen. Und jede Phase auch ein bisschen anders. Früher habe ich extrem viel gearbeitet, indem ich 18 Stunden teilweise gearbeitet habe, einfach irgendwie Versicherungen verkauft auf der einen Seite, Immobilien auf der anderen Seite eingekauft, verkauft. Und heute mache ich mir Gedanken darüber, wie kann ich einfach einen Baum beim Wachsen zusehen und einfach mich darüber erfreuen, darüber, dass ich einfach hier bin, dass ich meine Kinder habe, dass es mir gut geht, dass wir gesund sind und einfach eine gewisse Zeit irgendwo qualitativ mit Menschen, die mich, mit denen ich zu gerne zusammen bin, die mit mir gerne zusammen sind, verbringe. Und das ist einfach surreal tatsächlich, weil das andere war schon sehr existenziell. Ja, ich habe da sehr existenziell gelebt und das war halt ein Traum. Und jetzt ist es halt letzten Endes für mich irgendwo Realität. Aber es ist auch noch nicht vorbei, weil natürlich, du willst ja auch weitergehen. Was willst du vermitteln als Vorbild deiner Familie, deinen Kindern? Weil nur rumsitzen, das ist ja auch nicht der Weg. Ja, das ist also so, wie kann man, das sind halt jetzt so spannende Themen, die mich jetzt gerade einfach beschäftigen.
Ja, schön, Flo. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Reise, wirklich, wirklich, also von Herzen. Einfach echt, echt toll.
Danke dir.
Okay, nochmal kurz zu der Frage quasi 22, 23 weniger Geld verdient, du hattest vorher Geld verdient, das heißt, das war jetzt nicht, dass du hast keine Existenzängste gehabt, 22, 23, du hast gemerkt, du kriegst dein Modell überführt, du hast jetzt...
Ja,
Also ja, teilweise schon, aber nicht, dass du jetzt quasi dir akut Geld gefehlt hat, um dein Leben zu bestreiten, aber wahrscheinlich, aber wenn die großen Dinge schiefgehen, keine Ahnung, die Häuser sich nicht vermieten lassen, die Grundstücke weiter den Kapitaldienst haben, dass irgendwann das System umkippt, oder?
Genau, das war eigentlich das Problem. Also, dass man natürlich in der Menge dann auch der Projekte, die dann in Schieflage waren, sozusagen dann schon auch essentiell auch dann wieder Angst hatte, aber nie so wie früher und zum Glück eben es Alternativpläne gab, die gut zu kompensieren waren mit der Vermietung und auch gesehen, dass jetzt Vermietung einfach dadurch, wie du hast es eingangs ja auch schön gesagt, dass in so einem Markt auch dann auch die Vermietung wiederum nochmal besser funktioniert als dann vielleicht der Verkauf. Also es gibt immer Schattenseiten, wo es Licht gibt und andersrum und der Vermietung war halt dann einfach ein wichtiger Horizont und die Zeit war deswegen auch gut, weil man sich aufs Wesentliche da auch wieder konzentrieren konnte. Was ist denn eigentlich jetzt wirklich das, was wir machen wollen und was ist das, mit wem wir es machen? Also, wir arbeiten zusammen und jeder hat ja dann auch von den Partnern andere Vorstellungen oder nicht jeder, aber halt einige. Und insofern ist das jetzt, was übrig geblieben ist, eine etwas kleinere Struktur, die sozusagen jetzt nach wie vor weitermacht, aber sich nicht mehr die komplexesten, sag ich mal, Projekte aufhalst, sondern sich mehr auf Butterbrotgeschäfte konzentriert. Butterbrot ist für uns kleinere Mehrfamilienhäuser oder Wohnungen in sehr starken Lagen. Ja, jetzt irgendwelche 15 Millionen Häuser, das machen wir nicht. Wir konzentrieren uns irgendwo in einem Volumen von, was weiß ich, 5-6 Millionen im Maximalen, wo wir sagen, da fühlen wir uns wohl, da können wir das gut abhandeln und sind trotzdem mal relativ schnell. Weil auch in dieser ganzen Zeit, das ist ja doch auch jetzt wenig Zeit, was wir zu sprechen haben, aber Bürgermeistern, Bauanträge, Umnutzungsanträge von Gewerbe zu Wohnraum, irgendwelche Möglichkeiten, dass der Nachbar dir querkommt, dass dir der Bürgermeister querkommt, weil er da ein ganz anderes Projekt für sich eigentlich sieht in dem Kern. Die kommen ja sowieso immer. Ja, das kann man ja gar nicht generell ausschließen, wo man irgendwo Schwierigkeiten hat. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir relativ konstant weitermachen. Und ich denke, das ist auch mit eins der wichtigsten Themen, das ich über die Jahre gelernt habe, konstant weiterzumachen. Dass es nie darum geht, ein 2018, 2019 Jahr zu haben und dann aufzuhören, sondern dass es immer kleinere, konstante Schritte sind, die dann am Ende zu etwas Großem führen. Und wenn dann auch ein großer Ausreißer dabei ist, dann ist es wahrscheinlich auch meistens nur ein Ergebnis aus den Entscheidungen im Vorfeld, die man getroffen hat. Aber dieses Konstante ist also wichtig und ist für uns halt wichtig und ist für mich wichtig.
Ja. Okay, jetzt interessiert mich gleich natürlich noch dein Blick auf die aktuelle Marktphase. Ich möchte noch einen ganz kleinen Hinweis einstellen, ganz vergessen auch im Intro. Also du bist seit Jahren Immocation Coach, was uns unfassbar glücklich und stolz macht. Ja, du hilfst vielen, vielen Teilnehmern wirklich aufs Pferd und nach vorne zu kommen. Deshalb sehr froh, Flo. Vielen Dank, dass wir diesen Podcast jetzt endlich machen konnten. Und man kann dich auch auf dem Immocation Festival erleben. Wer das möchte, immocation.de/festival. Da gibt's Tickets, 25. 26. Oktober. Wir haben die Messe Leipzig gemietet. Verrücktes Projekt. Genau, wird auf jeden Fall geil. Also holt euch Tickets, wenn ihr Lust habt. So, Marktphase nach vorne gerichtet. Wie ist der Markt jetzt gerade? Wie fühlt sich's an und wo glaubst du, geht's hin?
Also ich denke, dass wir an sich in einer im Grunde genommen viel entspannteren Phase sind, als dass das jetzt in der Vergangenheit war. Ich denke, dass jetzt diese steigenden Preise, wie das auch in der Vergangenheit war, nicht mehr der Fall ist, aber es konstant nach oben geht. Die Leute sind viel mehr daran gewöhnt, einfach ein bisschen höheren Zins zu bezahlen, ist jetzt nicht mehr ganz so eine Durchdringung mit Eigennutzern. Also fehlen ein bisschen die Emotionen, was die Preise nach oben treibt, aber das ist in Ordnung, wenn du halt Produkte an den Markt bringst, die für den Kapitalanleger interessant sind, auch gerade wenn es um langfristiges Investieren geht. Und ich denke, dass der Zins irgendwo sich in Zukunft, das ist zumindest auch vielleicht ein bisschen Hoffnung, irgendwo auf 3,5% mal einpendelt, ja, so ein 10-Jahres-Zins. Und ich sehe schon, dass da auf jeden Fall viel mehr Bewegung ist, wie jetzt noch vor einem Jahr auch, ja, oder Anfang des Jahres, war ja auch wieder ein bisschen eine kleine Bremse. Bin an sich sehr zuversichtlich tatsächlich. Ich habe natürlich auch, was regierungstechnisch angeht, immer die Sorge, was passiert, welche Subventionen gibt es oder welche Förderungsmöglichkeiten gibt es. Aber all in all, auf irgendwas zu warten, hat noch nie irgendwie geholfen. Deswegen würde ich immer empfehlen, sich jetzt mit Themen zu beschäftigen und anzufangen und dass man schon einen Weg findet in der Zeit, wenn es dann erforderlich ist, wenn man es jetzt nicht ganz doof macht, so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe, aber selbst da hat es dann auch geklappt. Also insofern, und jetzt ist die Wissensvermittlung ja auch nochmal viel besser und insofern bin ich an sich sehr zuversichtlich, was die Zeit in der Zukunft angeht.
Flo, vielen Dank, dass du deine sehr inspirierende Geschichte hier mit uns geteilt hast. Danke dir.
Danke dir, Marco.
Ciao.
Ciao, servus, ciao.